Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Ich hoffe, ihr seid schon mitten im Urlaub. Der erste Sonnenbrand ist überstanden. Die ersten Spaghetti Vongole sind verputzt. Was erwartet euch in dieser Folge? Ich habe euch ganz viel vom Markt mitgebracht. Ich glaube, so bunt war es noch nie. Der Trick mit dem Behindertenausweis. 6 Millionen Euro für den Strand. Ärger mit einer Jugendbande. Venedig, Hitzefalle Museum. Und was macht die Hitze mit dem Wein? Der ewige Brennerärger. Venedig und die umstrittene Superjacht. Chaos bei den E-Scootern. Ein Champions League-Sieger in Untersuchungshaft. Und warum Italiener nicht im Meer schwimmen. Los geht's.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Parken mit dem Pass eines Toten. In Grado hat die Ortspolizei einen 35-jährigen Touristen aus Mailand erwischt, der seinen Wagen auf einem Behindertenparkplatz direkt am alten Strand abgestellt hatte. Der Grund dafür lag gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe. Ein Behindertenparkausweis. Dumm nur, dass der eigentliche Besitzer dieses Ausweises bereits seit 9 Monaten tot war. Die Beamten kontrollierten den Mann, also den Fahrer, nicht den Toten, der zugab, es sei ein verstorbener Verwandter gewesen. Ergebnis: 168 Euro Strafe. Der Ausweis wurde natürlich eingezogen, der Führerschein auch, und zusätzlich drohen strafrechtliche Konsequenzen wegen missbräuchlicher Nutzung eines öffentlichen Dokuments. Kein Einzelfall. Die Zeitung Il Piccolo berichtet über einen regelrechten Fälschungsmarkt für Behindertenparkausweise. Allein im vergangenen Jahr wurden in Triest über 30 gefälschte Ausweise entdeckt. Die Dokumente stammten aus den unterschiedlichsten Ländern, von Argentinien über den Kosovo bis Marokko, und waren professionell nachgemacht. Nach Angaben der Polizei steckt dahinter organisierte Kriminalität. Die Ausweise werden verkauft und ermöglichen kostenloses Parken an attraktiven Orten oder andere Vergünstigungen. Bleiben wir am Strand von Grado mit einer guten und einer schlechten Nachricht. 6 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in den Strand von Grado fließen. Seid ihr bereit für wunderbares italienisches Wirrwarr? Alles begann mit einer Unterschrift. Die JIT darf den Hauptstrand weitere 15 Jahre bewirtschaften. Und damit fällt eine jahrelange Hängepartie weg. Solange niemand wusste, wer den Strand betreibt, wollte auch niemand investieren. Nun ist der Weg frei und die JIT kündigte Investitionen von 6 Millionen Euro an. Neue Eingangsbereiche, modernere Sanitäranlagen, das wurde auch Zeit, mehr Service und mehr Nachhaltigkeit stehen auf der Liste. Auch die maroden Wellenbrecher sollen erneuert werden. Wer ist diese JIT eigentlich? Dahinter steckt die Grado Impianti Turistici. Die Gesellschaft ist in öffentlicher Hand und gehört mehrheitlich der Region. Dazu kommen die Gemeinde Grado und die Handelskammer. Moment mal. Gibt es da nicht diese berühmte Bolkestein-Richtlinie der Europäischen Union? Die sorgt dafür, dass italienische Strandkonzessionen neu ausgeschrieben werden müssen. Ja, diese Richtlinie gibt es. Und alle Strandclubbetreiber, die seit Jahrzehnten auf ihren lukrativen Konzessionen hocken, sind in heller Aufregung. Strandclubbetreiber sind übrigens die zweitunbeliebteste Berufsgruppe in Italien. Knapp hinter Politikern, aber noch vor römischen Taxifahrern. Denn die Idee, das Meeresufer nur zahlenden Gästen zugänglich zu machen, ist rechtlich und ethisch mehr als umstritten. Hört nochmal in die letzte Folge rein, Nummer 41, wie sich da zum Teil gezofft wird. Aber die JIT ist eben ein Sonderfall, denn sie gehört um es einfach zu machen, denjenigen, die über die Konzession entscheiden. Es ist, wie angekündigt, ein bisschen konfus und sehr italienisch. Aber für Grado gar nicht schlecht. Öffentliche Gesellschaften haben jede Menge Vorteile. Sie sind politisch eng mit Region und Gemeinde verknüpft. Sie gelangen leichter an Fördermittel. Sie sind nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt. All das verbessert ihre Position in einer Ausschreibung. Ein geschickter Schachzug des Stranddirektors kommt noch obendrauf. Sandtherapie war vor 30, 40 Jahren das, was heute die Kältetherapie in Hollywood ist. Besonders Fußballstars aus Italien, von Gigi Riva bis Roberto Baggio, ließen sich in den heißen Sand von Grado eingraben, was für Tiefenentspannung sorgte. Fantastische Werbung für den Ort. Und Gigi Riva, der Franz Beckenbauer Italiens, hatte sogar eine Affäre mit der Ortsschönheit, über die heute noch getuschelt wird. Übrigens, schon im Sommer 1909, als Grado noch KUK Küstenland war, ließ man sich im Sand eingraben. Ich habe auf meinem Blog ein privates Fotoalbum aus dem Jahr 1909 veröffentlicht. Sensationelle Bilder, ich verlinke in den Shownotes. Sandtherapie ist zwar aus der Mode gekommen, aber nach allen vorliegenden Studien ist sie sinnvoller als das Bad in der Eistonne und auch definitiv angenehmer. Und jetzt soll die Sandtherapie versuchsweise wieder eingeführt werden, was alle Touristen und Nostalgiker freut. Ob auch die Fußballer wiederkommen? Es wäre zu wünschen. Vielleicht klappt's dann auch mal wieder mit einer WM-Teilnahme. Unangenehmer ist die Sache mit den Halbstarken, denn es gab einen sehr unschönen Zwischenfall auf unserer Wohlfühlinsel. Jugendliche haben am vorletzten Sonntag versucht, umsonst zu einer Party am Hauptstrand zu kommen, indem sie den Zaun überkletterten. Zudem hatten sie ihre eigenen Flaschen mit Alkohol dabei. Der Stranddirektor stellte sich den Eindringlingen und wurde daraufhin mit Faustschlägen attackiert. Passanten und Sicherheitskräfte griffen ein und verhinderten Schlimmeres. Aber der Ort ist alarmiert. Volle Solidarität mit dem Stranddirektor und den Sicherheitskräften, die viel riskiert haben. Die Carabinieri machten die Halbstarken wenig später ausfindig und stellten ihre Personalien fest. Mehr nicht. Unfassbar. Es handelte sich um Jugendliche aus dem Umland, die schon öfter in der Region Ärger gemacht hatten. Es handelte sich also nicht um einen dummen Jungenstreich, der etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Für die Jugendgangs gibt es in Italien den Begriff Maranza. Die sind schon seit einigen Jahren ein Problem, insbesondere in den großen Städten, aber im Sommer auch in den großen Badeorten, zuletzt beispielsweise in Jesolo. Und jetzt wird es heikel. Ursprünglich beschrieb der Begriff Jugendbanden mit nordafrikanischem Migrationshintergrund. Doch die Mode und der Habitus der Maranza wird auch von italienischen Gymnasiasten kopiert, weil das als cool gilt. Dazu kommt die italienische Rap-Kultur, die nicht gerade zart beseitet ist und, wie in den USA, das Gangstergehabe feiert. Das ist eben die Schattenseite einer auf Events ausgerichteten Tourismuspolitik. Wer mehr Nachtleben will, wird genau diese Personen anlocken. Meine Töchter, 23 und 20 Jahre alt und damit sicher näher dran am Partygeschehen als ich und andere Boomer, haben berichtet, dass es bei vielen Strandfesten zu solchen illegalen Eintritten kommt und damit zu allen weiteren Problemen wie heftigem Alkoholkonsum von Minderjährigen und Drogen. Nicht zufällig sind zuletzt Dealer aufgeflogen. In unserem friedlichen Grado. Vielleicht kommt dieser Zwischenfall ja zur rechten Zeit. Denn Grado muss sich die Frage stellen, wohin die Reise gehen soll. Will die Insel mit Feierorten wie Jesolo, Lignano oder Bibione konkurrieren? Oder doch lieber mit wenigen stimmungsvollen Events ohne dröhnende Lautsprecher eine tiefenentspannte Insel der Seligen bleiben? Ihr kennt meine Meinung, obwohl ich auch ein bisschen hin und her gerissen bin, denn ich habe ja Töchter, die schon auch gern mal abends ausgehen wollen. Bevor wir nach Venedig gehen, eine traurige Chronistenpflicht. Das Meer wirkt in Grado harmlos und genau das ist das Problem. Gestern am Sonntag stürmte es heftig, der Wellengang war ordentlich. die rote Flagge wehte. Dennoch gingen ein 77-jähriger Österreicher und seine 28-jährige Tochter ins Meer. Der Vater ertrank, die Tochter konnte gerettet werden und wurde ins Krankenhaus von Monfalcone gebracht. Die rote Flagge zeigt in Grado an, dass das Baden gefährlich ist. Ein glattes Verbot ist es nicht. Aber auch erfahrene Schwimmer sollten dann lieber an Land bleiben und sich lieber im Strandclub vergnügen oder sich in den heißen Sand eingraben lassen. Auf nach Venedig, aber nicht in die Museen. Wer in Venedig der Sommerhitze entkommen will, hat bisher oft gedacht, ab ins Museum. Da ist es schön kühl. Tja, leider nein. In einigen der berühmtesten Museen der Lagunenstadt herrschen inzwischen Temperaturen von bis zu 35 Grad. Besonders betroffen sind der Palazzo Mocenigo, der Palazzo Ducale, das Museo Fortuni, oder sagt man Fortuni, und der Uhrturm am Markusplatz. Das Problem: Klimaanlagen lassen sich in vielen historischen Gebäuden nur sehr eingeschränkt einbauen. Sie könnten die empfindlichen Kunstwerke oder die jahrhundertealte Bausubstanz beschädigen. Die Museumsstiftung versucht nun zu improvisieren. Mehr als 30 Ventilatoren wurden angeschafft, Besucher bekommen kostenlos gekühltes Wasser und das Personal wird regelmäßig in kühlere Räume versetzt. Stimmt, das Personal hat es besonders schwer. Führer tragen inzwischen sogar Ventilatoren um den Hals. Die Gewerkschaften schlagen trotzdem Alarm. Sie sprechen von unzumutbaren Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten und fordern einen Hitzeschutzplan. Für Besucher heißt das: Wer in diesen Tagen Tintoretto, Tizian oder die Prunksäle des Dogenpalasts besichtigen möchte, sollte nicht nur genügend Zeit mitbringen, sondern auch eine gewisse Hitzeresistenz. Leiden für die Kunst. Wir bleiben in Venedig. Venedig und große Schiffe. Das ist in den letzten Jahren ein sehr ambivalentes Verhältnis geworden. Und diese Yacht gilt als politische Demonstration. Vor Anker lag die Boardwalk, eine 77 Meter lange Luxusjacht des amerikanischen Milliardärs und US-Botschafters in Italien Tilman Fertitta. Ich berichtete in Folge 39. Der Unternehmer war anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstages und des Redentorefestes nach Venedig gekommen. Und am Tag dieser Podcast-Aufnahme ist er in Triest angekommen. Doch in Venedig wollten ihn nicht alle willkommen heißen. 300 Demonstranten zogen mit Transparenten durch die Stadt ihr Motto: Venezia non si usa. Venedig ist kein Gebrauchsgegenstand. Plus die Doppeldeutigkeit wegen USA, USA. Sie werfen Fertitta vor, mit seiner Nähe zu Donald Trump eine Politik zu vertreten, die sie ablehnen. Gleichzeitig kritisieren sie den Luxustourismus und die immer stärkere Vereinnahmung der Stadt durch Superreiche. Die Polizei nahm die Proteste ernst. Vor der Yacht standen Beamte in voller Montur, begleitet von Booten der Finanzpolizei, und am Himmel kreisten Hubschrauber. Als einige Demonstranten versuchten, die Absperrungen zu durchbrechen, wurden sie gestoppt. Größere Zwischenfälle blieben aber aus. Die Venezianer, die ich kenne, verfolgten das Schauspiel gelassen. Schließlich gehören prominente Gäste und riesige Yachten längst zum Alltag. Doch kaum ein Besuch hat zuletzt so viel politische Symbolkraft entfaltet wie dieser. Anders gesagt, hieße der US-Präsident nicht Trump, hätte es wohl auch keine Proteste gegeben. Die Geschichte zeigt einmal mehr: In Venedig geht es längst nicht mehr nur um Tourismus. Die Lagunenstadt ist zur Bühne geworden für Reichtum, Protest und die Frage, wem diese einzigartige Stadt eigentlich gehört. Nochmal zurück zur Hitze und ab in die Weinberge. Denn wie hat der arme Wein die massive Hitze überstanden? Während die Winzer im Prosecco-Gebiet aufatmen können, müssen die Produzenten der Rotweine schon deutlich früher raus in die Weinberge. Eigentlich hatte alles sogar nach einer extrem frühen Lese ausgesehen. Doch die zuletzt etwas kühleren Tage haben den Glera-Trauben und auch den Winzern eine Verschnaufpause verschafft. Statt schon Anfang September dürfte die Ernte nun wieder ungefähr Mitte September beginnen. Fast wie in einem normalen Jahr und bei angenehmeren Temperaturen. Denn Arbeiten im Weinberg 8 bis 10 Stunden in der Hitze, Das ist schon was Hartes. Ganz anders sieht es in Valpolicella aus. Dort haben Regen und Wetterverlauf dafür gesorgt, dass Amarone, Ripasso und Co. früher gelesen werden. Bereits Ende August könnten die ersten Trauben geerntet werden. Auch wirtschaftlich gibt es vorsichtigen Optimismus. Die Zahlen vom ersten Halbjahr zeigen, der Einbruch fällt kleiner aus als befürchtet. Beim Prosecco ist die Zahl der abgefüllten Flaschen sogar wieder leicht gestiegen. Die extreme Hitze setzt den Reben zu. Ab Temperaturen von mehr als 32 oder 33 Grad schalten die Pflanzen praktisch in den Energiesparmodus. Sie schützen sich selbst. Die Trauben reifen langsamer weiter. Zusätzlich kämpfen viele Winzer mit Trockenheit. Wo Bewässerung möglich ist, hilft sie zwar ein wenig, Wunder vollbringt sie aber nicht. Die Sorge ist groß, dass längere Hitzewellen Qualität und Ertrag doch noch drücken könnten. Immerhin, die Lager sind inzwischen deutlich leerer als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig wurden im ersten Halbjahr wieder rund 400 Millionen Flaschen Prosecco abgefüllt. Das sorgt für etwas mehr Zuversicht. Übrigens, alles zum Prosecco und die wichtigen Qualitätsunterschiede habe ich in Folge 32 erzählt. Gern nochmal reinhören. Eine kurze Werbung in eigener Sache. Wenn euch die Geschichten aus Italien hier gefallen, dann ist mein Buch Espresso unter Sternen so etwas wie die lange Version davon. Mehr Begegnungen, mehr Italien, mehr von diesem Lebensgefühl, das wir hier jede Woche feiern. Viele von euch haben mir geschrieben, dass sie das Buch regelrecht nach Italien versetzt hat. Genau das war mein Wunsch. Falls ihr also noch Lesestoff für Balkon, Garten oder den Strand sucht, vielleicht ist es genau das Richtige. Ich freue mich über jeden von euch, der mitliest. Von Weinberg auf die Autobahn. Der ewige Brennerkrieg. Italien gegen Österreich. Wer im Sommer oder Winter über den Brenner fährt, kennt das Spiel. Kaum ist man in Tirol, geht plötzlich gar nichts mehr. Kilometerlange Lkw-Staus, Blockabfertigung, Fahrverbote und der Blutdruck steigt regelmäßig. Seit Jahren streiten sich Italien und Österreich darüber, wem der Brenner gehört. Den Urlaubern, den Lastwagen oder den Anwohnern. Jetzt könnte sich das Blatt wenden. Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof hat nämlich Italien weitgehend Recht gegeben. Seiner Ansicht nach verstoßen gleich drei der Tiroler Maßnahmen gegen EU-Recht. Das Nachtfahrverbot für Lkw, das sektorale Fahrverbot für bestimmte Waren und das Winterfahrverbot an Samstagen. Sie behinderten den freien Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union und seien teilweise unverhältnismäßig oder sogar diskriminierend. Nur die Blockabfertigung, also die Dosierung auf maximal etwa 300 Lastwagen pro Stunde, hält der Generalanwalt grundsätzlich für zulässig. Das Urteil der Richter steht allerdings noch aus. Der Brenner ist die wichtigste Nord-Süd-Achse Europas. Millionen Tonnen Waren rollen jedes Jahr zwischen Deutschland und Italien über diesen Pass. Wenn Tirol die Schleusen schließt, stehen nicht nur Lastwagen still, dann geraten ganze Lieferketten ins Stocken. Österreich sieht die Sache natürlich ganz anders. Vor allem Tirol sagt, wir sind nicht Europas Lastwagenparkplatz. Die Bevölkerung leidet unter Lärm, Abgasen und Dauerstau. Deswegen müsse der Transit begrenzt werden, auch wenn das Spediteuren nicht gefällt. Und tatsächlich ist die Situation absurd. Während Italien freie Fahrt fordert, investiert Österreich Milliarden in den Brenner Basistunnel. Ab etwa 2032 sollen Güter verstärkt auf die Schiene verlagert werden. Bis dahin aber prallen zwei Interessen aufeinander. Wirtschaft gegen Umweltschutz. Der Streit ist nicht neu. Schon seit den 1990er Jahren liefern sich Rom und Wien regelmäßig politische Scharmützel. Italien wirft Österreich vor, den europäischen Binnenmarkt auszubremsen. Österreich kontert, dass Brüssel zwar freien Warenverkehr fordere, die Belastungen aber allein Tirol tragen müsse. Und wer zahlt am Ende den Preis? Oft genug ganz normale Urlauber. Denn wenn die Blockabfertigung beginnt, stauen sich die Lastwagen bis weit nach Bayern zurück. Dann stehen zwischen den Lkw auch Familien auf dem Weg an den Gardasee oder an die Adria. Sollte der Europäische Gerichtshof der Empfehlung seines Generalanwalts folgen, was häufig, aber keineswegs immer geschieht, müsste Österreich wesentliche Teile seiner Fahrverbote ändern oder aufheben. Der Brennerkonflikt wäre damit allerdings kaum beendet. Zurück ins Wasser, aber auf eine schlechte Art. Der Sprung ins kühle Nass und direkt ins Krankenhaus. An heißen Sommertagen gibt es in Grado eine große Versuchung. Einfach irgendwo in die Lagune springen. Doch genau das kann ziemlich schief gehen. Unsere Eltern haben uns schon immer davor gewarnt und recht hatten sie. Das musste jetzt ein 34-jähriger Mann aus Banjaria Arsa erfahren. Er sprang in einen Kanal der Lagune, allerdings an einer Stelle, an der das Wasser flacher war, als es aussah. Statt einer erfrischenden Abkühlung zog er sich ein schweres Halswirbeltrauma zu. Leute, nie mit dem Kopf voran. Der Unfall passierte im Kanal von San Pietro, ganz in der Nähe der Klosterinsel Barbana. Sofort rückten Rettungskräfte der Küstenwache und des Rettungsdienstes aus. Auf einem Spezialboot wurde der Verletzte versorgt und stabilisiert. Weil die Verletzungen schwerwiegend waren, landete schließlich sogar ein Rettungshubschrauber auf der nahegelegenen Insel Ravajarina, die ja zum Verkauf steht. Ich berichtete in der letzten Folge. 3 Millionen Euro. Von dort wurde der Mann ins Krankenhaus nach Udine geflogen. Der Vorfall sorgte für einiges Aufsehen. Zahlreiche Ausflugsboote lagen in der Nähe vor Anker. Viele Badegäste beobachteten den spektakulären Rettungseinsatz. Die Lagune sieht oft aus wie ein riesiges Schwimmbecken, ist sie aber nicht. Sandbänke, Untiefen und Kanäle wechseln sich ständig ab. Was eben noch tiefer kann wenige Meter weiter nur knietief sein. Deshalb gilt in Grado, wie überall an der Adria und überall an jedem Gewässer, erst schauen, wie tief das Wasser ist, dann springen. Und das bringt uns endlich zum Titel dieser Folge.
Die italienische Weisheit.
Ja, die italienische Weisheit kommt heute aus Spanien, passt aber perfekt. Und sie lautet: Nur Hunde und Touristen schwimmen im Meer. Klingt härter, als es gemeint ist. Ich hole mal weiter aus. Eine Freundin von mir ist mit einem Apulia verheiratet. Das Paar verbringt zwar den Sommer am Strand, aber die einzige, die richtig schwimmen geht, ist La Tedesca, was die Italiener sehr wundert. La Tedesca zieht am Horizont einsam ihre Bahnen, während ihr Freundeskreis am Ufer steht und plaudert. Ich habe über das Nichtschwimmen der Italiener ein Kapitel in Mein Leben am Strand geschrieben. Und meine Lektorin Birte, liebe Grüße, eine begeisterte Schwimmerin, war von dem Kapitel ganz betroffen. Ich lese es mal vor. Keiner der Gradeser Fischer konnte bis noch vor einer Generation schwimmen. Denn es zu lernen war eine Sache für reiche Urlauberkinder. Und vielleicht galt es ja als gotteslästerlich, der Madonnina del Mare nicht zu vertrauen, jener Madonnenstatue, die an der Hafeneinfahrt steht und die jeder Fischer bei der Ausfahrt mit einem kurzen Gebet anruft. Auch die Babysitterin, die einige Sommer am Strand auf unsere Töchter aufpasste, konnte nicht schwimmen. Was bedeutete, dass meine Frau und ich uns mit der Babysitterin-Betreuung abwechselten, was ja nicht der Sinn der Sache war. Denn Italiener schwimmen nicht, jedenfalls nicht zum Zeitvertreib und schon gar nicht im Urlaub. Sie gehören aber bei Olympia stets zu den erfolgreichsten Schwimmnationen und Olympiasiegerin und Weltmeisterin Federica Pellegrini ist eine der populärsten Athletinnen des Landes. Italiener stehen einfach in Grüppchen zusammen im hüfthohen Wasser, ganz regungslos und plaudern. Sie können das stundenlang, dieses Rumstehen und Schwätzen, als wären sie nicht am Meer, sondern auf dem Dorfplatz. Das flache Wasser ist ihre Piazza. Ihnen kommt gar nicht der Gedanke, sich kraulend durch die Wellen zu bewegen. Wenn überhaupt, dann ziehen sie sich lieber in den Schatten zurück und spielen Karten, Buraco oder Briscola. Die Strände sind für sie Beachclubs mit üppiger Mittagskarte, keine Sprungbretter in verwegene Abenteuer. Dort verbringen die Italiener ebenfalls Stunden mit dem Rücken zum Meer. Dabei ist es doch so smaragdfarben, so kristallklar, so einladend, unfassbar. Vielleicht liegt es daran. Sehr viele Italiener haben in ihrem schmalen Stiefelland das Meer täglich vor der Nase. Für sie ist es so normal wie für uns eine saftige grüne Blumenwiese. Und vielleicht noch wichtiger, Italiener sind kommunikative Wesen, richtige Plaudertaschen, die Momente der Stille kaum ertragen. Beim Schwimmen kann man sich nicht unterhalten und schon gar nicht gestenreich. Zurück zu den Meldungen der Woche. E-Scooter Wildwest in Friaul. Nur jeder Zehnte hält sich an die Regeln. In Friaul-Julisch-Venetien herrscht auf den Straßen noch Chaos. Obwohl seit Juli Kennzeichen und Versicherungen vorgeschrieben sind, haben bislang nur 2000 Besitzer ihr Fahrzeug registrieren lassen. Man schätzt, dass in der Region 20.000 E-Scooter unterwegs sind. Das bedeutet, nur jeder Zehnte fährt derzeit legal. Wer ohne Kennzeichen erwischt wird, riskiert eine Geldstrafe zwischen 100 und 400 Euro. Seit Juli ist außerdem eine Haftpflichtversicherung Pflicht. Und es gibt noch mehr Regeln. Helmpflicht für alle, maximal 20 Kilometer pro Stunde auf der Straße und höchstens 6 km/h in Fußgängerzonen. Blinker und Bremslichter sind ebenso vorgeschrieben wie Front- und Rücklicht. Nachts muss zusätzlich eine Warnweste getragen werden. Ja, schon ein bisschen übertrieben. Auch beim Transport kennt der Gesetzgeber keinen Spaß. Auf dem Roller darf nur eine Person fahren. Kinder, Mitfahrer, Tiere oder sperriges Gepäck sind tabu. Interessant ist auch der Versicherungsmarkt. Der Verbraucherschutz hat 14 Angebote verglichen. Die günstigste Police kostet 155 Euro im Jahr, die teuerste 331 Euro. Verbraucherschützer warnen allerdings davor, nur auf den Preis zu achten. Manche Tarife decken wichtige Schäden gar nicht ab. Tausende E-Scooter sind weiterhin ohne Kennzeichen unterwegs. Die neuen Regeln sind da, ihre Durchsetzung offenbar noch nicht. Hier in Grado sind meines Wissens noch keine E-Rollerfahrer kontrolliert worden. In Cervignano aber schon, also aufpassen. Und noch ein bisschen mehr Illegalität. Vom Champions-League-Sieger in die Untersuchungshaft. Es gibt Fußballgeschichten, die schreibt kein Drehbuchautor. Dario Šimić hat mit dem AC Mailand die Champions League gewonnen. Ihr wisst, meine Schwiegermutter ist Milan-Fan, hat mehr als 100 Länderspiele für Kroatien bestritten und galt als Musterprofi. Jetzt sitzt der 51-Jährige in Untersuchungshaft. Der frühere Abwehrspieler wurde in Kroatien wegen des Verdachts auf Korruption festgenommen. Im Mittelpunkt steht ein Campingplatz auf der dalmatinischen Insel Murter, nur wenige Kilometer von Tisno entfernt. Ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen. Sonst, Michaela, melde dich, die einzige Kroatin, die ich kenne. Die Ermittler werfen Šimić vor, die Aussprache habe ich gegoogelt, sich eine Genehmigung für den Tourismusbetrieb auf unrechtmäßige Weise verschafft zu haben. Nach Ansicht der Antikorruptionsbehörde soll dabei eine Beamtin der Regionalverwaltung geholfen haben. Sie steht ebenfalls unter Verdacht, ebenso wie ein bekannter Unternehmer aus Dalmatien. Insgesamt ermittelt die Justiz gegen mehrere Personen. Besonders brisant: Der Campingplatz soll die Voraussetzungen für eine touristische Genehmigung gar nicht erfüllt haben. Trotzdem wurde die Erlaubnis erteilt. Die Anlage ist klein, direkt am Meer gelegen und bietet Platz für bis zu 30 Camper. Klingt eigentlich sehr idyllisch. Šimić bestreitet die Vorwürfe. Dennoch wurde er zunächst in Untersuchungshaft genommen und der Antikorruptionsbehörde vorgeführt. Der Fall schlägt in Kroatien hohe Wellen. Denn Dario Šimić gehört zu den bekanntesten Fußballern des Landes. Er spielte für Dinamo Zagreb, Inter Mailand, wie schon gesagt den AC Mailand und AS Monaco. Mit Milan gewann er 2003 die Champions League und gehörte zur goldenen Generation der kroatischen Nationalmannschaft. Ausgerechnet einer der angesehensten Ex-Profis des Landes steht nun im Mittelpunkt eines Korruptionsskandals. Und plötzlich geht es nicht mehr um Pokale, sondern um Campingplätze und Baugenehmigungen.
Die italienische Zahl.
95 Euro für eine Kugel Eis. Wow! Die 95-Euro-Kugel wird in der Gelateria Mocambo in Ruvo di Puglia verkauft. Ruvo di Puglia liegt in Apulien, nördlich von Bari. Die Sorte heißt Lo Scettro del Re, das Zepter des Königs. Toller Name. Und wurde schon 2018 eingeführt. Damals kostete sie 70 Euro. Inzwischen wurde der Preis auf 95 Euro angehoben. Der hohe Preis soll nicht nur durch das essbare 24 Karat Blattgold entstehen. Gelatiere Vincenzo Paparella, noch ein toller Name, betont, dass der hochwertige iranische Safran aus Mashhad extrem teuer sei. Dazu kommen Milch von Kühen aus dem Alter Murja Nationalpark, Freilandeier, Bronte-Pistazien und hausgemachte Schokolade. Nach Angaben des Betriebs basiert das Rezept auf einer Familientradition, die bis ins Jahr 1814 zurückreicht. Besonders interessant ist der Marketing-Effekt. Obwohl das Eis regelmäßig als Wucher bezeichnet wird, berichtet die Gelateria von einer Warteliste mit 150 Reservierungen, teilweise bis Ende September. Die Käufer reisen, laut Betreiber, aus Deutschland, Frankreich, den USA, Japan, Australien und anderen Ländern eigens nach Ruvo di Puglia, einer Stadt, die sonst kaum internationales Reiseziel ist. Die Debatte wurde durch Flavio Briatore befeuert. Der Unternehmer und Formel-1-Manager sagte in einer Fernsehsendung sinngemäß, wer so viel Geld für ein Eis ausgibt, ist ein Idiot. Das sorgte für Häme. Schließlich verlangt Briatore in seinen Crazy-Pizza-Restaurants selbst bis zu 69 Euro für eine Pizza. Und hat jetzt nichts mit der Meldung zu tun, fällt mir aber gerade ein. Wer in Flavio Briatores Club Billionär auf Sardinien reservieren wollte, musste vorab ein Foto von sich schicken, weil man schauen wollte, ob man hübsch oder sexy genug sei. In Sachen Eis ruderte Briatore allerdings zurück. Er erklärte, seine Aussage habe sich nicht speziell auf die Gelateria Mocambo bezogen. Man habe seine Worte aus dem Zusammenhang gerissen. Klingt wie Friedrich Merz. Eismacher Paparella konterte gelassen. Er sagte dem Corriere della Sera, Briatore verstehe das Konzept nicht. Es gehe nicht darum, ein gewöhnliches Eis mit etwas Blattgold zu verzieren und teuer zu verkaufen, sondern um ein über Jahre gewachsenes kulinarisches Erlebnis. Die 95-Euro-Kreation sei zudem ein Nischenprodukt. Das normale Geschäft der Gelateria bestehe aus klassischen Eissorten für wenige Euro. Ich denke, das Ganze können wir unter dem Stichwort clevere Pressearbeit verbuchen. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Apropos abonnieren, abonniert oder folgt auch diesen Podcast und empfehlt ihn gern an gute Freundinnen und Freunde weiter. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald und immer schön Deutsche Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.